Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Special, das Metal Weihnachtsfrühstück.
Ja, frohe Weihnachten an alle Hörer da draußen. Wir haben uns was total Bescheuertes ausgedacht. Also vielleicht ist es auch total cool. Wir sitzen hier am ersten Tag unseres gemeinsamen Urlaubes. Mike hat schon einen Tag länger Urlaub, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
Zwei
sogar, okay. Also heute ist der erste Tag, an dem wir beide gemeinsam unseren quasi Weihnachtsurlaub haben. Und haben uns gedacht, dann machen wir mal was Beklopptes. Wir setzen uns hier hin und frühstücken. Und reden dabei über Metal. Darum ist es das Metal-Frühstück. Und da es eben an Weihnachten veröffentlicht wird, ist es das Metal-Weihnachtsfrühstück. Und wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Und wenn ihr jetzt gleich Störgeräusche hört, dann ist das, weil wir Brötchen aufschneiden oder vielleicht, weil wir an den Tisch stoßen oder sonst was. Aber auch wie üblich, Specials sind ungeschnitten. Also bleibt das jetzt drin. Auch wenn die Technik abraucht, die Kabel, keine Ahnung, was machen. Das ist dann halt so. Und ja, schauen wir mal, wo der Wind uns heute hinträgt.
Der Wind of Change?
Der Wind of Change. Okay, ist das direkt schon ein Thema, über das du reden möchtest, oder?
Nein.
Hätte ja sein können.
Nein.
Aber dann beginnen wir natürlich erstmal stilecht mit einem Schluck Kaffee.
Ja,
denn
Prost.
Prost, Prost. Heute Morgen hat es eine große deutsche Tragödie hier bei mir gegeben. Nee, nicht die Kartoffeln waren aus. Das wäre, glaube ich, für manch anderen die größte deutsche Tragödie in Bezug auf Essen, so, oder?
Wahrscheinlich, ja. Keine Pommes mehr.
Pommes wären ganz schlimmer. Das wäre eher so ein niederländisches Problem.
Ne? Naja, Belgien.
Ja, belgisch auch auf jeden Fall. Nee, heute Morgen ist tatsächlich unsere Kaffeemaschine im Brühvorgang quasi kaputt gegangen. Also sie hat noch tapfer zu Ende gebrüht und war dann einfach komplett tot. Ich kam so in die Küche am frühen Morgen und meinte, Kathi, warum ist die Kaffeemaschine so komplett aus? Oh nein! Ja, also das ist schon so eine der schlimmsten Sachen, die so passieren kann, oder? Wenn eine Kaffeemaschine nicht mehr funktioniert.
Das wäre es bei uns zu Hause wahrscheinlich auch, ja. Kaffee am Morgen ist wichtig, wobei das ja gar nicht so gut sein soll für den Cortisolhaushalt, habe ich gehört.
Ja, aber da gibt es ja sehr viele Meinungen zu. Ich kenne auch die Aussage, wenn du am Morgen eine Tasse wirklich schwarzen Kaffee auf leeren Magen trinkst, soll das angeblich auch gut für den Stoffwechsel sein, wo ich mir immer denke, wenn du empfindlich bist, ja, ist es gut für den Stoffwechsel, weil danach hängst du erstmal in der Keramikabteilung. Also je nachdem, wie empfindlich man ist und welche Stärke von Kaffee man sich da so einverleibt.
Ja, das mag sein. Also ich brauche morgens meinen Kaffee und das Erste, was ich im Büro mache, nachdem ich meinen PC eingeschaltet habe, ist auch tatsächlich die Kaffeemaschine zu befüllen und startklar zu machen, was zu lustigen Reaktionen meiner Kollegen führt, wenn ich mal etwas später da bin oder tatsächlich es einmal vergessen habe, weil quasi parallel mit mir ein Kollege ins Büro gekommen ist, der ein Riesenproblem an seinem Arbeitsplatz hatte, wo ich ihn hinbegleiten musste und dann alle diese leere Kaffeemaschine angestarrt haben, so mag er so wie. Warum gibt's heute noch keinen Kaffee?
Also bist du der Kaffeebeauftragte, kann man sagen.
Ich bin halt immer, fast immer als Erster da und ja, das ist dann so eine Routine geworden.
Ich habe übrigens keine Ahnung, worüber Mike jetzt im Detail sprechen möchte. Darum nutze ich jetzt die Gelegenheit, mal ein Brötchen aufzuschneiden. Möchtest du irgendein bestimmtes?
Wenn du das Dinkelbrötchen lassen würdest, das da
okay.
Unter dem normalen Brötchen nicht. Der Rest ist...
Dann schneide ich das mal auf für dich. Das
wäre sehr nett, danke.
Und derweil kannst du ja gerne mal starten damit, worüber du reden möchtest. Und ich säge hier einfach mal und bin sehr gespannt, ob man das dann hört.
Ja, schauen wir mal, ob man das gehört hat. Danke, lieber Markus.
Sehr gerne.
Markus, kannst du dich an die erste Folge erinnern, die in diesem Jahr ausgestrahlt wurde?
Ja. Das müsste Nummer 72 gewesen sein und das ist der Kaffeeklatsch über Savatage.
Das war Nummer 73, aber ansonsten ist das richtig.
Echt? Das ist Nummer 73?
Laut der Liste, die ich online gesehen habe, ja.
Aber nee, das kann nicht sein.
Nein?
Folge 70 ist auf jeden Fall alles Gute zum 30. Nee, zum 25. für Powerplant. Die ist an Heiligabend erschienen.
Richtig.
Und dann ist am... Eine Woche später das Interview mit Mystery Moon erschien. Das war die letzte Folge im Jahre 2024. Und die erste müsste der Kaffeeklatsch über Sabotage gewesen sein.
Richtig. Vielleicht ist auch einfach nur die Zählung irgendwo da, wo ich es nachgeguckt habe, anders als deine Zählung. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das richtig, das ist die Sabotage-Kaffeeklatsch-Folge. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, neben dem Sabotage-Live-Bericht auch eine unserer meistgehörten Folgen, oder?
Das ist vollkommen richtig. Und ich denke, darüber reden wir mal in unserer Retrospektive 2025, die wir ja bestimmt noch irgendwann machen.
Genau, nämlich jetzt. Du weißt nur noch nichts davon.
Ach so.
Aber wir reden hier nicht über unsere komplette Retrospektive 2025. Mir ist nämlich mal aufgefallen, eigentlich wollte ich nur nachgucken, wie viele Folgen hast du eigentlich mit Markus in diesem Jahr gemacht? Und mir ist aufgefallen, es waren einige.
Oh ja.
Ich bin ja nicht nur Dauergast hier in diesem Podcast, ich bin ja auch immer noch Fan von diesem Podcast. Und wenn Folgen rauskommen, an denen ich nicht beteiligt bin, höre ich die tatsächlich, zumindest beginne ich mit dem Hören, während ich morgens so meine Morgenroutine zu Hause tue. Und ich würde gerne, weil an den Folgen bin ich ja so überhaupt nicht beteiligt, außer vielleicht fragt Markus mich mal, hast du noch eine Idee für eine coole Frage für? Aber ansonsten habe ich damit ja gar nichts zu tun und höre die wirklich zum ersten Mal, wenn Markus die auf diversen Kanälen online stellt. Und deswegen würde ich einfach mal mit Markus gemeinsam auf so ein paar Folgen zurückblicken, die er halt Interviews mit diversen Menschen geführt hat. Nicht auf alle, weil das würde ja den Rahmen sprengen, aber so ein paar habe ich mir mal rausgesucht, die mir auch ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind. Und aber so ein paar haben wir vielleicht den einen oder anderen Satz, den wir gemeinsam verlieren können.
Okay, klingt ja sehr spannend.
Genau. Ja, den Januar haben wir überwiegend gemeinsam verbracht. Da war tatsächlich keine Folge, in der ich nicht beteiligt war. Fand ich ganz interessant.
Das ist so.
Genau.
Weil, Moment, es war der Sabotage Kaffeeklatsch, da müsste es das Album des Monats Dezember ja gewesen sein. Mhm. Dann unser Jahresrückblick und dann noch natürlich, Leute, wir müssen reden über Gimmickbands und Playback. Bei der Reihenfolge bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, sie war genau so.
Das habe ich mir jetzt alles nicht aufgeschrieben, muss ich gestehen. Ich bin aber erstaunt, was für ein Gedächtnis der Markus hat, weil ich weiß teilweise nicht, was ich letzte Woche gemacht habe. Aber kannst du dich noch an den ersten Interviewgast 2025 erinnern?
Der erste Interviewgast, also was veröffentlicht worden ist.
Was veröffentlicht worden ist, natürlich. Also nicht, wen du interviewt hast, sondern die erste Folge.
Also 75, Folge 75 ist unser Leute, wir müssen reden. Folge 77 bin ich mir ziemlich sicher, ist ein Interview mit Tristan Harders. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob Folge 76 auf der Couch mit Tobi von Skull and Crossbones war.
Möchtest du das einloggen?
Ich glaube, es war auf der Couch mit Tobi.
Du bist nicht auf 500 Euro zurückgefallen. Das ist richtig.
Okay. Übrigens, ich bin darauf nicht vorbereitet.
Das stimmt. Tobi. Tobi begleitet uns ja heute noch ein bisschen länger durch den Tag.
Echt? Kann ich mir gar nicht
vorstellen. In irgendeiner Art und Weise. Wie bist du auf Tobi als Interviewpartner aufmerksam geworden? Wie bist du an ihn rangekommen? Und wie ist das im Vorfeld abgelaufen, bevor ihr euch dann online getroffen habt?
Das ist tatsächlich gar nicht so spektakulär. Also da ist jetzt keine Promo-Agentur oder sonst irgendwie was beteiligt gewesen. Es ist wirklich über Insta passiert, weil, also ich glaube, man kennt das ja, wenn man Leuten Freundschaftsanfragen schickt, reagieren die ja eigentlich, wenn man irgendwie merkt, die Leute haben irgendwie was mit Metal am Hut, relativ smooth auf sowas, ne? Und ich bin jetzt mir gar nicht sicher, ob ich Tobi das geschickt habe oder ob er mir das geschickt hat. Ich glaube, ich habe ihn geaddet, weil er halt, Entschuldigung, Sänger bei Skull and Crossbones ist. Und irgendwann gab es eins dieser üblichen Spiele bei Instagram. Da waren mehrere Bands abgebildet und du solltest deine 5 Favoriten davon in irgendeiner Form nennen. Und wir hatten gewisse Überschneidungen dabei. Das weiß ich noch. Unter anderem hatten wir, da habt ihr es, ne? All das, was sonst rausgeschnitten wird. Oh, das war sehr laut. Also unter anderem hatten wir beide King Diamond oder Mercyful Fate dabei. Und irgendwie sind wir darüber ins Gespräch gekommen. So nach dem Motto, hier haben wir einen sehr ähnlichen Geschmack. Und dann habe ich Tobi gefragt, ob er bei einer 10-Songs-Folge dabei sein möchte. Und so kam das dann zustande. Und dann hat Tobi die Folge mit Andreas von Warwolf gehört, mit auf der Couch, und meinte, oh, das würde ich auch total gerne mal machen. Können wir das machen? Ich sage, ja klar, können wir das machen, wenn du da Bock drauf hast, natürlich. Und so ist dann diese Folge mit der Nummer 76 damals zustande gekommen.
Die ich sehr unterhaltsam fand. Und ja, Skull and Crossbones, das Debütalbum, hatte ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber nach der Folge habe ich es mir gekauft. Also, liebe Musiker da draußen, auch wenn es vielleicht nur ein, zwei, drei Leute sind, die aufgrund dieses Podcasts auf euch aufmerksam werden und eure Alben kaufen, es passiert.
Na, das hoffe ich doch. Immerhin einer.
Hey. Ja, du hast gerade schon erwähnt, Folge 77, eine Woche später war dann Tristan Harders als Wiederholungstäter.
In der Tat, ja.
Dabei. Wollte er noch mal dabei sein oder hast du ihn genötigt?
Weder das eine noch das andere. Also genötigt habe ich ihn natürlich nicht. Aber ich habe ihn ganz einfach mal gefragt, weil ich ja wusste, dass er mit Forsaken Hill halt was Neues veröffentlichen wollte. Und dass ja auch ein bisschen was in der Pipeline zum nächsten Terra Atlantica-Album war. Und ansonsten waren die Interviews ja eigentlich immer bandbezogen. Also normalerweise heißen die Interviewfolgen ja immer Interview mit Band XY, wo mich neulich auch mal jemand darauf hingewiesen hat, wäre es nicht besser, wenn man sagt Interview mit Person X von Band Y? Wo ich so dachte, das ist aber ein ganz schön langer Titel, ne? Wenn du irgendwie, weiß ich nicht wen, Optimus Prime von den Grail Knights hast, wäre das ein langer Folgentitel. Und vor dem Hintergrund meinte ich so, lass doch einfach mal nochmal quatschen. Und Tristan war dem Thema nicht abgeneigt und ist generell eigentlich immer sehr offen, wenn es um solche Sachen geht. Und von daher haben wir uns dann irgendwann, ich könnte gerade nicht mal mehr beschwören, ob das noch Ende 24 war oder ob die Aufnahme wirklich schon in 25 stattgefunden hat. Nee, sie müsste 25 stattgefunden haben, weil die Single für sein Album war da schon raus. Ja, also so ist das zustande gekommen. Und Tristan ist ja auch der erste Mensch, der jemals im Podcast überhaupt dabei war als Gast. Und da ist wirklich der Fall einfach wie folgt. Das ist so meine große Klappe. Ich habe die allererste Podcast-Folge aus einem Hotel hochgeladen, weil ich da dienstlich unterwegs war. Und habe die abends irgendwann hochgeladen und habe gedacht, so, jetzt musst du ja irgendwie weitermachen. Und so mit meiner großen Klappe habe ich dann Tristan angeschrieben, weil ich mit ihm schon über Facebook befreundet war. Und zeitnah sollte das Port of Power Festival anstehen. Und habe ihn dann einfach gefragt, hör mal hier, ich habe einen Podcast, möchtest du da nicht mitmachen? Und seine Antwort war, glaube ich, nur, aber gern. Das, ich glaube, er hat nicht mal überprüft, ob es den Podcast wirklich gibt.
Beeinflusst eigentlich, wenn du Musiker doch etwas persönlicher kennst, wie jetzt gerade Tristan, mit dem du schon mehrfach gesprochen hast, oder auch Tobi, beeinflusst das die Art, wie du Musik hörst oder wie du diese Bands wahrnimmst?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich so ad hoc, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube grundsätzlich, wenn du mit jemandem gesprochen hast und unabhängig davon, ob das jetzt, nennen wir es mal, wirklich auf einer rein professionellen Ebene ist, also irgendwie ein Interview, was vielleicht wirklich durch eine Promo-Agentur vermittelt worden ist und wo du natürlich sehr viel kürzer dich fasst, oder ob du halt wirklich sowas aus Eigeninitiative machst und dann ja auch gerne mal anderthalb Stunden sprichst, wie eben mit Tristan oder Tobi ja mal vorkommen kann. Also ich glaube schon, wenn du mit jemandem gesprochen hast und du generell tiefergehende Informationen über Musik hast, ist das immer doch irgendwas, wodurch man sich vielleicht auch unterbewusst mehr mit dem ganzen Thema auseinandersetzen wird. Weil vielleicht findet man ja irgendein Song blöd oder fragt sich, was soll das eigentlich? Warum ist der da drin in dem Album an genau dieser Stelle? Und wenn dir jemand dann irgendwas dazu erzählt oder sei es nur eine Hintergrundgeschichte, wie von Tobi die Geschichte über seine demenzkranke Oma, sind das ja Dinge, die einen vielleicht irgendwie emotionaler packen, wenn man selbst Erfahrungswerte hat. Also ich denke schon, dass es irgendwie, aber wirklich eher unterbewusst schon dazu führt, dass man einen leicht anderen Zugang zur Musik hat, wenn man mit Leuten gesprochen hat.
Mir geht das manchmal so, ich habe ja in den letzten zwei Jahren einige Interviews mit Musikern geführt, dass ich manchmal tatsächlich so ein bisschen die Mystik hinter der Musik verliere, hinter der Person.
Okay.
Was teilweise auch dazu geführt hat, dass ich Alben nach dem Interview eine ganze Zeit nicht mehr gehört habe und es wirklich ein bisschen Abstand gebraucht hat, bis ich dieses Album wirklich wieder als Fan hören konnte.
Okay. Oh, nee, ich glaube, das ist mir noch nie passiert.
Okay.
Aber ich weiß, was du meinst, ja. Weil solange man, also wenn ich ein Album wirklich jetzt mal im klassischen Sinne auf CD gekauft habe oder von mir aus auch auf Vinyl und mich hingesetzt habe, habe ich ja irgendwie irgendwas in dieses Album oder in Texte oder in irgendwas reingedacht und habe mir da irgendwas zusammenfabuliert vielleicht. Oder ich weiß schon, was du meinst. Und dann denkt man, Gott wunders, was vielleicht dahinter steht. Und manchmal sind es vielleicht banale Dinge oder sonst was. Oder man denkt, irgendjemand muss eine total verschlossene Persönlichkeit sein. Und dann lernt man so jemand wie Dan Baune kennen, der einem dann Kotelett an die Backe labern kann. So, ohne Punkt und Komma. Oder auch Markus Pfeffer. Und ist dann, ja, aber das ist mir wirklich noch nie passiert. Also entmystifiziert hat sowas noch nie. Also ich glaube, bei Maiden könnte das vielleicht passieren. Aber ich glaube, die werde ich nie interviewen.
Ja, ich war mal kurz davor vor Bruce. Aber
ich erinnere mich, ja.
Ja, egal. Ja, dann gibt es jemanden in deiner Nachbarschaft. Nämlich den guten Gilbert.
Hier Gilbert, ja.
Kanntest du den vorher oder?
Nein.
Nein.
Überhaupt und gar nicht.
Aber du kommst ja auch nicht aus Mörs. Dann kennt man ja auch nicht jeden hier.
Ja, das ist richtig. Das ist aber auch total, total witzig, woher ich die Band überhaupt kenne. Also Gilbert spielt ja bei Elvalon und arbeitet ja auch hier mit, wie heißt sie? Patty Gurdy, glaube ich, ne? Arbeitet er ja zusammen öfter mal. Und irgendwo auf Facebook hatte jemand geteilt, dass Elvalon eine Crowdfunding-Kampagne für ihr erstes Album machen würden. Und infolgedessen habe ich einfach in ihre EP, die es gab, reingehört und habe, das habe ich zu der Zeit öfter mal gemacht, wenn irgendwas mich interessiert hat, habe ich bei so einer Crowdfunding-Kampagne einfach mitgemacht. Also ich kannte diese Band wirklich nur darüber. Ich hatte auch keine bewusste Ahnung, dass Gilbert hier in Mörs wohnt. Und irgendwann war dann das zweite Album von Elvalon da und es gab hier im Bollwerk, Bollwerk 107 in der Nähe vom Mörser Hauptbahnhof, ja, es gibt in Mörs einen Hauptbahnhof, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, fand halt dieses Release-Konzert statt und auch da gilt, ich kannte keinen von dieser Band. Ich hatte die Band nur irgendwann vorher schon mal live gesehen im Helvete, zusammen mit Evertail und Lyra's Legacy oder so. Und das ist eine ganz schlechte Idee.
Ja, aber mein Mikro rutscht ab und ich muss mich hier bald auf den Boden legen, damit ich hier noch verstanden werde.
Also wenn da gerade was gerauscht hat, wir haben hier gerade leichte Soundprobleme und das ist das, was wir vorhin meinten, das gehört dann dazu. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Und nach diesem Konzert habe ich einen Bericht gemacht über dieses Konzert und daraufhin hat, glaube ich, Gilbert mich über Insta angeschrieben, weil er den Konzertbericht schön fand. Und daraus hat sich das Ganze dann entwickelt und ich habe jetzt ja mit Gilbert ein Interview gemacht. Gilbert war auch auf der Couch und ich habe mit Gilbert auch zwei Folgen für Let's Talk About Horror aufgenommen, wo wir über Filme, die auf Computerspielen basieren, gesprochen haben.
Genau, die muss ich noch hören, muss ich gestehen.
Übrigens ist es nicht schlimm, wenn du auch so sprichst, das funktioniert.
Okay, wenn das funktioniert, dann ist das gut, weil sonst sitze ich hier so ein bisschen wie Affe auf Schleifstein.
Ja, wir müssen mal her mit diesem Stativ irgendwie mal gucken.
Ja, als nächstes hatten wir den guten Dan Baune. Du hast ihn schon gerade angesprochen, wo ja. Ich völlig verblüfft war, dass der Mann Deutsch spricht.
Ja, mit dem Namen.
Ja, vor allen Dingen, wenn du ihn mit Monument kennengelernt hast und mit der ganzen Band dann auf dem Rock Hard Festival neben dem Autogrammstand zusammengestanden hast und auf Englisch gesprochen hast. Ja, und dann hörst du dann, okay, der Typ spricht Deutsch. Dankeschön.
Danke für nichts.
Ja, übrigens ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Ich habe das Interview sehr genossen. Und ich habe es auch genossen, ein paar Worte mit ihm nach dem Konzert zu wechseln, auf dem wir gemeinsam waren.
Motor Jesus.
Genau. Ja, der gute Dan. Das ist schon ein Typ.
Absolut, ja. Auch jemand, habe ich ja, glaube ich, schon vorhin gesagt, der ihm gibst du ein Stichwort und er kann reden und dann unterhältst du dich mit ihm auf einmal über ganz andere Dinge. Ich weiß noch, der Untertitel der Folge war, glaube ich, Geschwafel von Baune. Kam von ihm selbst.
Ja. Auch eine sehr schöne Folge von einer Band, die mir musikalisch bis dahin noch gar nichts gesagt hat. Mir ist zwar mal der Name untergekommen und ich hatte auch mitbekommen, dass es einen Sängerwechsel gab. Oder Sängerinnenwechsel, besser gesagt. Genau diese neue Sängerin, die Sarah, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat auch bei dir Hat sie auf der Couch gesessen oder war es nur ein Interview? Es war ein Interview, ne?
Du meinst jetzt Snow White Blood. Sarah hat hier auf der Couch gesessen. Die Folge gibt es, aber wenn wir hier aufnehmen, noch nicht.
Ah, da war das nur das Interview, genau.
Genau, aber da gab es das Interview mit ihr und mit Thomas, den ich immer Martin nennen wollte und bis heute eigentlich gar nicht weiß, wie ich drauf komme.
Stimmt.
Aber das ist so der Running Gag gewesen.
Ja.
Ja, das war auch eine sehr lange und eine der Folgen, wo ich glaube ich irgendwann mal, ich habe wieder mal die Kontrolle verloren, aber macht nichts.
Ich glaube, das haben die beiden auch sehr, sehr genossen. Also ich habe bei wenigen Folgen so sehr gelacht wie bei dieser. Mhm. Und ich hatte bei wenigen Interviewpartnern und mir war keiner bisher unsympathisch, wo ich gesagt habe, ja Gott, ne, das hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Im Gegenteil, es waren wirklich alle, die bei dir auf der Couch oder im Interview waren, immer sehr, sehr sympathisch. Es hat immer Spaß gemacht zuzuhören, aber ich glaube, ich habe dir da sogar direkt eine Nachricht geschickt. Also mit Sarah würde ich sofort ein Bier trinken gehen und mich über Metal unterhalten.
Ja, ich erinnere mich, genau. An diese Nachricht erinnere ich mich.
Eine Mega-Folge, wenn ihr die also noch nicht gehört habt. Auch wenn sie sagte, wir spielen irgendwo am Niederrhein in diesen Geldern. Dankeschön.
Ich glaube, das ist Folge 95, oder? Knapp unter 100
ist die auf jeden Fall. Ja, das kann sein. Ja, da habe ich mir tatsächlich die Folgennummer nicht aufgeschrieben. Ja, hast du eigentlich nach so einem Interview jetzt mit Sarah oder Martin aka Thomas noch irgendwie Kontakt oder ist das dann eher, wenn das nächste Mal was ansteht, dass man sagt, man meldet sich nochmal?
Ja, das kommt immer sehr drauf an. Also es gibt durchaus Leute, die sich dann nochmal melden, ne, die auch sagen, war ja schön, hat Spaß gemacht und wann kommt das denn jetzt raus? Und auch so sich vielleicht, keine Ahnung, zu einer Story, die man vielleicht mal postet, melden oder die vielleicht auch wirklich mal eine andere Folge hören und meinen, hey, fand ich ja total cool. Aber wie das Verhältnis da jetzt ist, kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen. Also klar, mit Chris von Motor Jesus läuft da schon ein bisschen mehr dann immer mal. auch aus anderen Gründen halt, weil wir ja eben auch Hörspiele und Horrorfilme sehr gern mögen und uns öfter mal über den Weg laufen. Aber auch Leute, mit denen man vielleicht gar kein Interview geführt hat, die bei in einer Band spielen, mit der man mal was gemacht hat, ist manchmal so leichtloser Kontakt. Zum Beispiel mit Dominik von Darkness, der ja auch bekennender Horrorfilm-Fan ist. Und so Sachen sind dann halt lustig. Ne? Das sind dann so die Dinge, man postet irgendwas und jemand reagiert drauf und fragt, ah, wie ist denn der Film? Macht Otti auch gerne mal zum Beispiel.
Ja, ich habe Tobi versehentlich, weil Facebook hat irgendwie Funktionen geändert. Und wenn man das Teilen im Messenger-Symbol unter einem Artikel hat und da nur mit dem Daumen drauf kommt und weiterwischt, weil man einfach nur nach oben scrollen will, dann passiert das schon mal, dass man random irgendwelchen Leuten aus seiner Liste im Messenger eine Nachricht schickt und aus irgendeinem verrückten Grund habe ich ihm irgendwie einen Link zu irgendeiner Kritik oder Trailer von einem Horrorfilm geschickt, worauf er dann Tage später antwortete, ja, der Film wäre ein bisschen heftig für ihn, aber danke für den Vorschlag. Und ich so, hä?
Gerade Tobi.
Und musste ihm dann erstmal erklären, dass ich ihm das gar nicht schicken wollte.
Alte Männer und Technik, sowas passiert mir auch.
Ja, das ist mit meinen dicken Daumen. Nee, es ist aber wirklich eine total ätzende Funktion. Also der fragt dann noch nicht mal mehr, möchten Sie das senden, sondern kommst du mit dem Daumen drauf, schwupp weg. Und das merkst du nicht immer. Also wer Nachrichten von mir gekriegt hat und sich fragt, warum schickt der mir das? Sorry.
Das heißt, die Nachricht, ich liebe dich, kam gar nicht von dir?
Doch, die schon. ja, dann auch wieder eine Band, wo ich jetzt nicht, wenn es Markus Podcast gewesen wäre, vielleicht bewusst in einen Podcast oder in ein Interview mit reingehört hätte. Wir reden über Bounty Kill.
Aha, ja.
Wie bist du an die Jungs gekommen?
Das ist eigentlich auch total unspektakulär und das hat tatsächlich was mit schreibender Tätigkeit zu tun. Beim Bleeding for Metal ist das so ähnlich wie bei powermetal.de. Also es gibt irgendwo eine Liste mit Alben, die in irgendeiner Form eingereicht worden sind. Und bei der Bounty Kill stand halt bei, dass es auch einen physischen Tonträger dabei geben würde. Und sowas interessiert mich dann immer, klingt jetzt ein bisschen fies, aber da ist die Motivation immer höher, sich für sowas zu melden. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war erstmal total lustig, weil irgendwann ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gibt es sowas, nennen wir es mal eine Anzähl-Mail, so nach dem Motto, du hast das Review ja immer noch nicht geschrieben. Wo ich so meinte, ja, ihr habt mir die CD auch noch gar nicht geschickt. Ach so, ja, okay. Hat irgendwie jemand vergessen. Und ich habe die CD dann halt gehabt, habe das Review geschrieben und es gab einen Kontaktzettel. Und auf dem Kontaktzettel stand die Handynummer von Daniel von Bounty Kill. Und ich habe ihn einfach als Kontakt eingespeichert, habe ihn dann angeschrieben, so, hey, hier, ich habe eure CD für Bleeding for Metal, geht demnächst dann auch das Review zu online und vielleicht können wir ja mal ein Interview für einen Podcast machen. Und so ist das Ganze zustande gekommen. Und das, warte, das war Folge 102, behaupte ich an dieser Stelle.
Laut meiner Liste 101, aber wie gesagt, vielleicht ist es die Zählweise der Podcast-Plattform, wo ich mir das rausgesucht habe.
Aber das steht doch immer bei, oder?
Ich habe jetzt nicht auf die Folgenbilder geguckt, sondern da war einfach nur eine Liste.
Okay, aber steht da nicht der Titel? Weil der Titel, ist, also in, ja, ja. Im Titel ist eigentlich die Folgennummer.
Gut, dann habe ich vielleicht auch nicht richtig aufgepasst oder du hast es jetzt falsch im Kopf. Ich weiß es nicht. Tut ja auch nichts zur Sache.
Ach, das kratzt an meinem Ego, das muss ich gleich nachgucken.
Jetzt will er wahrscheinlich auch noch wissen, wo ich das nachgeguckt habe, als wenn ich noch wüsste, was ich vorgestern gemacht habe.
Ich guck das mal parallel nach.
Auf jeden Fall kann ich seit dieser Folge kein Bounty mehr essen, ohne dass ich innerlich grinsen muss.
Oh ja.
Also auch eine sehr lustige, eine sehr schöne Folge und hat mich musikalisch tatsächlich überrascht, weil ich das Ganze doch mehr in eine Modern Metal, Metalcore-Ecke einsortiert habe, aber mir die Musik im Endeffekt doch richtig, richtig gut gefallen hat, weil sie doch eine größere Power-Metal-Schlagseite hat, als ja, das Ganze vielleicht so vom Look and Feel im ersten Moment zeigt. Doch, fand ich auch sehr schön und zeigt halt auch, dass man sich auch mal mit Sachen beschäftigen sollte, wo man vielleicht auf den ersten Blick sagt, oh nö.
Oh nö. Oh nö. Das ist ja, also mich hat das dann auch sehr fasziniert, als diese CD hier dann vor mir lag, habe ich auch gedacht, okay, stand da nicht bei, das wäre irgendwie Power Metal, das sieht aber mal nach allem Möglichen aus, aber nicht nach Power Metal. Und was hinterher drin war, war aber tatsächlich Power Metal. Und das hat mich wirklich sehr überrascht damals. Hier, 102, Interview mit Bounty Kill, 101 ist Album des Monats Juni.
Okay, dann.
Das, weil der Album des Monats Juni war unsere ultra improvisierte Folge, wenn ich mich nicht völlig irre.
Ja, ja, ich habe es nicht bei der Plattform nachgeguckt, wo Markus gerade guckt.
Ist ja auch nicht schlimm.
Dann ist da irgendwas falsch gelaufen. Aber gut, egal. Als nächstes gab es einen interviewtechnischen Doppelschlag, 2 Wochen hintereinander. Und zwar im September. Weißt du noch, wen du da im September nicht interviewt hast, aber welche Folgen da rausgekommen sind, welche Interviewfolgen?
Im September.
Anfang des Jahres weiß er noch, was vor 3 Monaten war.
Jetzt müsste ich mal logisch versuchen, zurückzurechnen.
Na komm, ich nehm's dir ab.
Ja, warte mal. Terra Atlantica kann es ja nicht sein, weil das war jetzt ja gerade Anfang Dezember. Im September war Primal 4, weil da auch das Album erschienen ist, also ich mit Matt Sinner. Mit Primal 4. Und was kam noch danach? Interview mit Primal 4 ist Folge 106.
Ich spüre ein bisschen Engelstaub in der Luft. Hachi.
Ah, Engelstaub, ja, auf der Couch. Mit Dirk Turisch.
Genau.
Ja.
Auch eine Folge, die mich sehr gefreut hat, weil die ersten beiden Angel Dust Alben mit seiner Beteiligung für mich tatsächlich ja, Power Metal Meisterwerke sind irgendwo, die man auf CD leider kaum noch kriegt, außer zu horrenden Preisen.
Also eine davon steht hier im Regal.
Glaubst du?
Ich hatte mal was total Cooles. Ich hatte mal eine Promo-Kassette. Ist kein Scheiß, Leute. Von Sanctuary Media, da ist das ja erschienen, das Border of Reality Album. Mhm. Und ungefähr zeitgleich ist von Iced Earth Something Wicked This Way Comes erschienen. Genau. Und es gab eine Kassette, da waren 4 Songs drauf. 2 Songs von eben Border of Reality, welche das sind, weiß ich nicht mehr genau. Und auf der anderen Seite waren von Iced Earth Melancholy drauf. Oh, und ich glaube, einer von der Something Wicked Trilogie, der erste. Und vom Border of Reality müsste auf jeden Fall Border of Reality drauf gewesen sein und Nightmare, glaube ich.
Das weiß ich nicht.
Und diese Kassette, wenn ich die irgendwo noch finde, ist signiert von John Schaffer und von Matt Barlow, weil die wurden im Rahmen einer Autogrammstunde von Iced Earth verteilt. Wenn ich die noch irgendwo finde, muss ich mal im Keller suchen.
Wow.
Spark hat mal gesagt, ich habe einen guten Keller, weil da habe ich irgendwann mal eine noch eingeschweißte DVD von Angra, irgendwie 20 Years Angels Cry, lag da in so einem Karton rum. Ich habe irgendwann, als ich umgezogen bin, alles in einen großen Karton gepackt.
Ich gehe gleich mal mit Markus in den Keller.
Da gibt es auch einen Karton, da steht drauf CDs, Doppelpunkt, Demos und obskures Zeug. Also ich möchte nicht wissen, was da so alles drin schlummert und ob die noch funktionieren, weil das sind natürlich sehr oft gebrannte CDs von irgendwelchen Underground-Bands aus der damaligen Zeit.
Ja, auf jeden Fall, dieses Interview fand ich super genial, weil Dirk auch echt ein Typ ist und ja, diese Ruhrgebietsschnauze einfach mega.
Der ist so.
Der ist so.
Am meisten fasziniert hat mich, dass er bei meiner Mutter direkt um die Ecke wohnt. Und dass er im Krankenhaus da um die Ecke arbeitet. Das war wirklich so, wie klein doch die Welt ist.
Ja. Ja, und das ist so auch das, was ich meine. So, als ich die damals live gesehen habe, das war tatsächlich ein Konzert in Hagen mit Savatage, Hammerfall, hatten da gerade entweder das zweite Album draußen oder es war kurz vor Release, Iced Earth, Pegasus, Stratovarius.
Oh, Pegasus.
Und eben Angel Dust waren, glaube ich, Opener und ich meine sogar Symphony X waren auch noch dabei. Könnte ich mich jetzt aber auch vertun.
Klingt aber durchaus möglich, weil das kommt ja alles so irgendwie in einer Ecke alles so mehr oder weniger raus.
War also ein mega Killer-Line-Up damals und ein saugeiles Konzert. Und wenn ich dann so bedenke, die Leute, die du da auf der Bühne gesehen hast, jetzt ein Oscar von Hammerfall oder eben jetzt den Dirk von, heute nicht mehr Angel Dust, aber heute Mercury Tide.
Genau.
Wenn du mir damals gesagt hättest, mit solchen Leuten hast du in Anführungszeichen einen gewissen persönlichen Kontakt irgendwann mal, sei es jetzt über Social Media oder weil man sie interviewt hat und es gibt ja auch tatsächlich mittlerweile ein paar Leute, die einen wiedererkennen, wenn man sie auf Konzerten sieht oder auch wenn sie irgendwo im Publikum stehen, was ich dann schon total fasziniert, da hätte ich damals niemals dran geglaubt, dass sowas mal passieren würde, fand ich also sehr, sehr cool. Ja, und danach, die nächste Folge war Mistopera.
Mistopera, ja.
Wieder auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, so,
was hat der Markus da dafür Kram?
Muss ich mir das anhören? Und es war gut, dass ich es gemacht habe. Das ist wieder so ein Fall, auch da wieder, ohne dieses Interview wäre das komplett an mir vorbeigegangen. Wie ist denn da der Kontakt zustande gekommen? Oder woher kennst du Mistopera? Die waren, glaube ich, schon mal ganz am Anfang.
Das ist richtig, ja. Es müsste Folge 21 gewesen sein. Die ist relativ am Anfang 2024 dann erschienen. Und das war wie folgt. Markus Engelfried, oder wie man ihn ja auch nennt, nur der Engel, oder Mark Engel ist ja auch eins seiner Synonyme, war ja Sänger bei der deutschen Folk-Rock-Metal-Band Krähenzeit. Und die fand ich unglaublich geil. Und ich kannte keinen anderen, der diese Band mochte. Und dann hieß es irgendwann, ja, wir haben uns jetzt aufgelöst. War natürlich nicht ganz so toll. Aber irgendwann gab es auf Facebook dann einen Post von ihm, dass er jetzt mit einer Crowdfunding-Kampagne für sein nächstes großes Ding starten würde. Und auch da galt, das war dann so ähnlich wie mit Tristan, ich und meine große Klappe. Also habe ich ihn angeschrieben, so, hey, ich habe einen Podcast, möchtet ihr da nicht ein bisschen Werbung machen für eure Crowdfunding-Kampagne? Und er und auch Maike, Katrin Stein, haben sich total darüber gefreut. Also auch hier gilt, du kaufst ja quasi die Katze im Sack. Du weißt ja nicht, erreiche ich überhaupt irgendjemanden, den das interessiert. Aber sie waren vollkommen aufgeschlossen. Wir haben dann halt damals wirklich noch primär halt Werbung für die Crowdfunding-Kampagne gemacht, weil da gab es ja nichts Aufgenommenes wirklich. Und als dann endlich dieses Album rausgekommen ist, war natürlich klar, hey, da müssen wir aber mal drüber sprechen. Und es ist auch total witzig. Ich habe Mistopera dann ja auf Wacken gesehen und habe auch halt Markus' Handynummer und meinte irgendwie, ja, seid ihr denn noch hier zum Promo im Zelt da hinten? Ja, ja. Ich so, ja, ich komme dann nachher mal vorbei. Und du kommst ins Zelt rein und er erkennt dich. Sowas ist dann immer so total lustig. Mhm. Noch lustiger war, dass dann hier der gute Gitarrist, der ja auch bei Crematory, glaube ich, spielt, so mein Motor Jesus-Shirt sah und fragte, Motor Jesus, spielst du da? Und ich dachte nur so, nein. Ja, aber daher kenne ich Mystopera. Also auch wieder so die Windungen des Internets, die asozialen Medien und manchmal kommt da doch was Cooles bei rum.
Sehr, sehr schön. Übrigens auch ein sehr schönes Album. Auch für Leute, die so mit Deutsch, Rock, Folk, Rock, Folk, Metal nichts anfangen können oder wenig anfangen können. Eine gewisse Affinität sollte man dazu schon haben oder zumindest ein offenes Ohr. Das ist ein wirklich starkes Album mit einem relativ starken Metal-Einschlag.
Ja.
Finde ich, gefällt mir. Hätte ich auch ohne Markus Podcast mal wieder nicht gekauft. Also, und ich habe es mir wirklich gekauft. Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich jetzt hier sage, das Album fand ich gut, dass Markus dann sagt, hör mal, schick dem Mike mal was zu. Nein, nein, ich kaufe das dann wirklich.
Das ist, das kommt ab und zu aber auch mal vor, dass Leute sagen, ich würde dir gern was schicken und ich muss ganz ehrlich sagen, meistens sage ich, ich möchte aber nichts. Also ich, die Antwort von Tobi war dazu mal, ist mir aber egal. das habe ich dann auch angenommen, das gebe ich ganz offen zu. Eine signierte CD von Skull and Crossbones habe ich angenommen, aber das Debütalbum habe ich mir damals lange vorher schon gekauft und kannte ihn ja auch nicht persönlich. Aber es war halt so, dass er meinte, nee, das ist mir egal, ob du das nicht willst. Ich mach das jetzt.
Okay. Also, ich habe mir das Album auch gekauft, Tobi.
Ich hätte es auch gekauft und da meinte er nur, weiß ich. Ich so, okay, ja, dann mach doch.
Ja, wo wir gerade bei Tobi sind, der war nämlich wieder mit dem Skull and Crossbones oder zu dem Skull and Crossbones Album zu Gast.
In der Tat.
Täter, Tat, Wiederholungstäter, Täterettetät, Tristan Harders war danach auch wieder da. Mhm. Über die beiden haben wir schon gesprochen. Ja, wie fühlt sich das an, wenn du Leute mehrfach im Podcast hast? Ist das dann irgendwann schwierig? Gehen dir die Fragen aus? Oder wird es sogar leichter, weil man sich irgendwo kennt und auf einer ganz anderen Ebene miteinander spricht? Gerade jetzt bei Tobi, wo du ja eine ganz besondere Situation hattest.
Ja.
Da du ja im Laufe der Zeit zum Promi-Stalker geworden bist und deinen Urlaub anhand der Wohnorte deiner Interviewpartner ausrichtest. Nein, natürlich
nicht. Natürlich, ich habe gegoogelt, wo wohnt Tobi Hübner und habe zu Kathi gesagt, wir fahren da in den Urlaub. Nee, so ist das jetzt.
Nein, so ist das nicht. Ich weiß auch, dass Markus schon lange vorher in die Gegend gerne in den Urlaub gefahren ist, wo Tobi residiert und wir sagen jetzt auch nicht wo. Schwarzwald.
Ja, ich glaube, er hat selbst zugegeben, seine Adresse könnte man rausfinden, aber er wollte ja nicht irgendwie alte Männer mit Bierbäuchen in seinem Vorgarten sitzen haben. Aber realistische Einschätzung für das Klientel von Skull and Crossbones-Fans.
Starke Vorstellung, wir machen mal einen Wochenendausflug.
Genau, wir fahren einfach da. Gehen dann so assi-mäßig wie so Fußballfans, ne? So mit Trikot so zum Wedeln und mit kurzer Hose und stehen bei ihm im Garten und rufen Skull and Crossbones. Skull. Jetzt finden wir nämlich raus, ob Tobi alle Folgen hört, weil wahrscheinlich kommt dann von ihm wieder eine Sprachnachricht, wo er sagt, lass das mal lieber sein. Aber eigentlich wolltest du, glaube ich, was fragen.
Genau, auf die Frage zurückzukommen, ist das einfacher, wenn du Leute öfter interviewst oder eher schwieriger, weil du bestimmte Fragen schon gestellt hast und ja, man da halt doch schon ein bisschen mehr vielleicht bohren muss, um auf vernünftige Fragen zu kommen.
Nee, also schwieriger ist es höchstens, wenn du immer so ein festes Set an Grundfragen hast. Ich meine, klar, die Standardfragen ist ja immer so aus Infotainment-Gründen fragt man ja eigentlich immer, wenn man die Person noch nie zu Gast hatte, wo kommt euer Albumname her oder wo kommt euer Bandname her oder sowas. Das sind ja natürlich Dinge, die kannst du irgendwann nicht mehr machen. Aber wenn du eben mit Leuten schon mal gesprochen hast, hast du ja ein Stück weit auch eine Vergangenheit mit denen und kannst dich ja nochmal auf alte Sachen rückbeziehen. Also, Tobi und ich haben mir wieder drüber gewitzelt, dass wir über furzende Pferde gesprochen haben, was ja auch so völlig, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam, aber es war auf jeden Fall eine lustige Sache. Und also ich finde schon, wenn du mit Leuten öfter gesprochen hast, ist es ein Stück weit leichter, weil du sie dann ja auf irgendeiner Ebene kennst und auch eine größere Verbindung hast und nicht mehr so die ganz große Distanz, weil du ja auch ihren Typ zum Beispiel kennst. Also und gerade Tobi und Tristan sind ja beides Leute, die sind ja total entspannt drauf und die lachen ja auch gerne. Und mit denen kannst du dann auch einfach mal irgendeinen so einen blöden Witz machen, vielleicht auch über ihre Band, wo sie auch selbst drüber lachen können. Also es gibt ja, glaube ich, Bands oder auch Musiker, die nehmen ihre Kunst sehr ernst. Und wenn du da irgendwie noch nicht mal wirklich despektierlich, aber halt irgendeinen blöden Witz machst, gibt es, glaube ich, Leute, die würden sofort zumachen, so nach dem Motto, dann ach, fick dich doch oder so ähnlich. Ich finde schon, dass es dadurch ein Stück weit eher leichter wird.
Und wie war das für dich, den Tobi dann mal persönlich zu treffen, auch wenn ihr vorher schon ja ein paar Mal miteinander Kontakt hattet und auch schon ja, Folgen miteinander aufgenommen habt? Ist man da nervös, wenn man vor der Haustür steht und bimmelt, oder?
Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nur, das klingt jetzt gemein. Das Erste, was ich gedacht habe, ist, mein Gott, ist der Tobi aber klein. Weil ich kenne ihn ja nur von Fotos. Und ich meine, gut, ich mit meinen 1,83 hab ich mal gelernt, bin so leicht über dem deutschen Durchschnitt. Ich glaube, der deutsche Mann ist so im Durchschnitt 1,79 groß in der Ecke. Und ja, Tobi ist halt ein bisschen kleiner als ich.
Du weißt, dass Gott jedem Mann die gleichen Zentimeter gegeben hat.
Da habe ich aber sehr viele.
Ja, ich habe ja auch 1,83, aber die sind anders verteilt bei 1,65 Körpergröße.
Wir sollten damit aufhören, das führt in keine gute Richtung. Also das war also eine der ersten.
Es geht jetzt in die Richtung zum nächsten Interview.
Moment, also es war halt wirklich so, oh, der Tobi ist aber ganz schön klein. Aber also meine Frau und meine Tochter waren ja auch mit, die haben ihn ja auch kennengelernt und die meinten, oh, ist total der entspannte, lustige Typ und du kommst halt rein und du fühlst dich wohl. Das kann man wirklich sagen. Es kann ja auch sein, du kommst zu jemandem, den du zwar irgendwie kennst und fühlst dich so ein bisschen so, ist irgendwie komisch, ne? Aber das war wirklich so, das hat funktioniert. Und wir hatten auch sehr viel Spaß, wir haben ja noch hinterher zusammen gegessen und Herr Tobi hat ja auch eine kleine Tochter, der ich dann erzählt habe, ich würde Babybells immer mit Schale essen. Also mit dem, und dann haben wir hinterher wirklich, als wir wieder zu Hause waren, wir hatten Babybells gekauft, dann haben wir so eine Fotostrecke gemacht, wie ich einen Babybell auspacke aus diesem Wachsding und merke, das kann man ja ohne essen. Und auf jeden Fall hat das Tobis Tochter sehr beeindruckt, weil sie hat irgendwie am nächsten Morgen ihrer Mama erzählt, Mama, Mama, der Markus isst Babybell immer mit Schale. Ist wirklich passiert.
Herrlich.
Ja, echtes Leben und so.
Ja, damit kommen wir auch schon so ziemlich zum Ende. Erstmal ein großes Sorry an alle die, die ich hier ausgelassen habe. Aber ich wollte nicht, dass diese Einstiegs-Frühstücksfolge, wir nehmen heute nämlich noch ein bisschen mehr auf, so irre lang wird.
Aber ist auch ganz mal gut. Ganz gut. Wir sind so bei 45 Minuten,
das passt schon. Wenn man so bei einer Stunde ausklingelt, ist das auch mal ganz nett. Ja, der letzte Interviewpartner ist jemand, den ich das erste Mal gesehen habe, als wir auf dem Ravenstein Live-Release-Konzert waren, den ich aber vorher schon in deinem Podcast gehört habe, den ich aber noch nie gesehen habe und gar nicht wusste, wer das ist und wieso der mich so herzlich begrüßt. Und ja, kenne ich den von irgendwoher? Müsste ich den kennen? Ja, wir reden natürlich von Lucky von Darkness, einer echten Type.
Oh ja, Lucky.
Ja, du warst ja vorher schon im Proberaum von Darkness. Wir waren zusammen bei der Listening Session und ja, was soll ich sagen, ne? Den Lucky muss man erlebt haben. Das ist so ein dufter Typ. Aber wenn ich mal eine lockere Grillparty machen würde, würde ich ihn einladen.
Als Entertainer. Den setzt du hin.
So eine Mischung aus Helge Schneider und dem Mountain King.
Das ist von Mike übrigens vollkommen als Kompliment gemeint, ne?
Natürlich. Also, wie gesagt, ich habe Bauchschmerzen gehabt vor Lachen, als wir bei Darkness aus dem Proberaum gestolpert sind. Ja, der war, glaube ich, sogar hier, ne? Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie er erzählt hat mit dem Licht und in den Outtakes.
Lucky war hier, er saß auf diesem Stuhl.
Ich bete diesen Stuhl an. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber wirklich, liebe Leute, diese Folge ist mega stark.
Und noch gar nicht so alt. Das müsste Nummer 121 sein.
Genau, weil sie ist ja erst in der Woche, in der wir aufnehmen, rausgekommen. Ist Dienstag rausgekommen.
Ja, genau. Ich bin gedanklich immer schon weiter.
Nee, weil, also wir nehmen heute an einem Freitag, den 19. Dezember auf und die Folge ist am Dienstag erschienen und ich habe sie tatsächlich, wie gesagt, ich höre dann immer dienstags morgens statt Radio, weil das deprimiert mich mittlerweile, sowohl von der Musik als auch von den Nachrichten, habe ich mir angewöhnt, mir morgens einfach einen Podcast anzumachen, während ich da durch meine Wohnung laufe, meinen Kaffee koche, ins Bad gehe, dusche. Gut, unter der Dusche ist der Podcast dann aus, weil da höre ich ja nichts. Und so laut machen, dass ich ihn unter der Dusche hören könnte, dann kriege ich Krach mit meinen Kindern und meiner Frau. Habe ich halt diesen Podcast gehört. Und wenn du dann gleich somit in den ersten Minuten erwähnt wirst, finde ich das halt schon ganz witzig. Also irgendwie.
Ja.
Ach, lieber Lucky. Herrlich. Wie war das für dich, Lucky hier zu haben?
Das war für mich eine sehr surreale Erfahrung, weil ich habe Lucky das erste Mal auf einer Bühne gesehen. Da war er mit seiner damaligen Band Charger unterwegs. Und das war noch im alten Jahrtausend. Also, ich, keine Ahnung, wann genau. Ich bin noch zur Schule gegangen, also muss es irgendwie im alten Jahrtausend gewesen sein. Und das müsste bei Essen Original gewesen sein. Und da spielten sie halt auf dem Kennedyplatz mit Charger. Und ja, da habe ich Lucky zum ersten Mal gesehen, habe irgendwie dann auch mal rausbekommen, dass er halt früher bei einer Thrash-Metal-Band namens Darkness gespielt hat. Und habe das dann relativ lange, na, aus den Augen verloren, stimmt nicht. Wir haben auch mal ein Konzert zusammen mit Charger gehabt. Irgendwann 2002 oder so. Das hieß damals übrigens Time to Bang.
Mhm.
Also im Sinne von Headbang, ne? Nicht,
ja, ja.
Aber die Doppeldeutigkeit wurde wohlwollend in Kauf genommen. Und irgendwann hieß es dann, dass es von Darkness halt eine Reunion gäbe. Und von da an habe ich die Band dann auch so relativ lose verfolgt. Mhm. Und tatsächlich ist mein Kontakt zu der Band aber über den Sänger, also über Lee oder Oliver entstanden. Und auch so ähnlich wie halt mit Tobi oder sonst wem. Es gab auf Social Media irgendwas, dass jetzt demnächst halt ein neues Darkness-Album erscheinen würde. Zu dem Zeitpunkt war es dann eben Blood on Canvas. Und auch da, ich mit meiner großen Klappe, wollen wir nicht mal einen Podcast zusammen machen? Und dann bekam ich irgendwann halt diese Einladung zu dieser Listening-Session dafür und habe da Lucky halt das erste Mal nach vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten wiedergesehen. Er konnte sich an unser gemeinsames Konzert damals nicht erinnern, ist aber auch nicht weiter tragisch. Es ist halt schon sehr interessant, wenn man so hört, wen Lucky alles kennt.
Ja.
Ich meine, gut, auch jemand wie Mille von Creator ist ja auch letzten Endes nur ein ganz normaler Mensch. Also der konnte dir früher in Essen auch öfter mal bei Müller über den Weg laufen, weil er nach CDs geschaut hat. Aber
allerdings.
Lucky kennt ihn ja wirklich und hat ja eine irgendwie auch persönliche Beziehung zu Ventor, also dem Schlagzeuger, ne, von Creator und weiß ich nicht was. Und ja, das ist schon spannend, wenn du wirklich mit jemandem reden kannst oder auch mit Martin von Ravenstein, die halt so viele Leute kennen und Connections irgendwo hin haben. Es ist wirklich so, dass man denkt, mein Gott, letzten Endes sind das doch alles auch ganz normale Menschen. Aber es ist irgendwie so ein bisschen, ja, wie ich schon sagte, es fühlt sich immer so ein bisschen surreal an.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ich fand das ganz witzig. Ich habe irgendwann, vor 2 Jahren muss das gewesen sein, eins meiner ersten Interviews, die ich gemacht habe mit dem Seb von Oden Organ, da spielten meine Kinder im Garten und ich hatte dann gesagt, liebe Leute, macht ihr gleich, nee, gar nicht, die haben gar nicht im Garten gespielt, der hat vor seinem Rechner gesessen und irgendein Ballerspiel gezockt und dabei war es dann schon mal etwas lauter und es konnten auch schon mal frustrierte Fausthiebe auf die Tischplatte folgen.
Ach, wie hier bei diesem Internet-Video von dem, was war das, Counter-Strike-Kid?
So in der Art, ja. Und da habe ich ihm gesagt, hör mal, ich sag, du musst gleich mal bitte dich ein bisschen zurückhalten, weil ich ein Interview mit dem Sänger von Oden Organ habe. Und urplötzlich flitzt er durchs Haus und macht und tut und stellt irgendwelche Dinge weg. Und ich so, Freddy, ich sag, was machst du da? Ja, aber wenn der gleich kommt, muss das doch hier ordentlich sein. Ich sag, nein, der kommt nicht hier hin.
Ja, aber ein weiter Weg für ihn. So aus dem Sauerland bis hierhin.
Das fand ich total lustig, dass er ja vor allen Dingen, der mit Metal relativ wenig zu tun hat, da dann wirklich so, oh, der Seb kommt. Also Seb, wenn du das hörst, du bist jederzeit eingeladen, auch wenn Freddy mittlerweile nicht mehr zu Hause wohnt und für dich aufräumt.
Für dich macht er das nicht, ne?
Nee, natürlich nicht.
Ja.
Nein, also ich finde es schon ganz, also wirklich ganz lustig auch, ja, wie gesagt, auf welcher Ebene man die Menschen dann teilweise kennenlernt in Gesprächen, vor allen Dingen, wenn man sie über diese Promo-Floskeln, okay, euer neues Album heißt so, ne, und vielleicht, wenn es eine neue Band ist, wo kommt denn der Bandname her, wie habt ihr euch gegründet, wenn man darüber raus ist und tatsächlich Dinge aus einem rauslocken kann, ja, die man sonst nicht erfahren hätte. Und dann auch mal so die Frage, so darf ich das schreiben oder soll ich das besser weglassen? Und so, nee, schreib mal alles, was ich gesagt habe.
Das erwähne ich jetzt mal an dieser Stelle. Dafür ist Tristan Weltmeister. Für irgendetwas zu sagen und dann hinterher zu merken, na, nee, schneid das raus.
Ich hatte tatsächlich nur eine Sache mit dem Sänger von Domino, mit dem Felix Held, da hatten wir uns eben auch über Gimmick-Bands unterhalten oder Bands, die Masken tragen und irgendein Image haben. Und es gibt halt eine Band, die, wenn sie maskiert ist, dann konsequent auch Backstage Englisch spricht.
Ah, die Walkings.
Das sollst du doch nicht sagen, das müssen wir rausschneiden. Und er sagte dann so in der Art so, ja, das fand ich dann doch schon ein bisschen, ja, muss das sein? Und dann, schneid das raus, ich mag die Jungs viel zu gern.
Ach, ich darf das nicht sagen, aber du sagst es jetzt selber.
Ja, ich hätte den Bandnamen nicht erwähnt.
Aber jeder, der die kennt,
ja, weiß das. Also diese Passage habe ich tatsächlich nicht geschrieben. Ja, wie auch ein, zwei andere Sachen, wo er sich so ein bisschen, naja, nicht despektierlich, aber wo du auch gemerkt hast, so alles passt ihm am Business und so weiter nicht. Also er war wirklich sehr, 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 sehr ehrlich. Und weil ich hatte mich ein bisschen durch seinen Backkatalog gewühlt, was er denn so alles gemacht hat. Und habe ihm dann gesagt, hör mal, laut hier der und der Datenbank hast du so und so viele 100 Songs geschrieben. Also, so viele? Und dann waren halt auch ein paar Sachen für irgendwelche Schlager-Dinger dabei. Und er so, ja, mein Gott, irgendwo muss ich Geld mit verdienen.
Aber er hat auch mal Songs für Schattenmann mit komponiert.
Ja, alles. Also da ist wirklich eine Bandbreite hinter, das ist schon enorm. Aber von daher ist das auch jemand, der wirklich für seinen Erfolg hart gearbeitet hat. Und das gönne ich dem und der Band wirklich. Vielleicht kriegen wir den ja auch mal. Das ist auch ein total netter Mensch.
Wir werden sehen.
Du wirst sehen,
weil ja nicht, Interviews bin ich ja. Hat ja nicht geklappt mit immer Ende des Jahres ein Album veröffentlichen. Also dieses Jahr
hat das nicht geschafft, das habe ich ihm ja gesagt, das klappt nicht.
Nee, geht ja auch nicht, weil. Genau. Moment. Der Freitag ist der 26. und dann ist schon der 2.
Genau, deswegen kann er nicht wieder am letzten Freitag des Jahres ein Album veröffentlichen.
Dumm gelaufen. Masterplan dahin.
Genau. Er sagt auch, scheiße. Ist was Neues überlegen.
Scheiß Feiertage.
Genau, ja, das war eins meiner Interview-Highlights tatsächlich in meiner Karriere, weil der sagte wirklich, als wir fertig waren und sagten so, wir haben jetzt noch eine Minute, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Und so, wie, wir sind fertig? Können wir gar nicht sagen, wir haben gerade erst angefangen. Scheiße, das hat Spaß gemacht. Ja, aber ich habe gleich den nächsten Termin. Ja, lass uns später nochmal, aber da sind wir leider bis jetzt noch nicht zugekommen. Wer weiß, was wird. Irgendwann kommt ein neues Domino-Album.
Davon kann man, glaube ich, stark ausgehen. Und wer weiß, was kommt. Jetzt kommt, glaube ich, das Ende. Es sei denn, du hast noch eine großartige Frage zum Finale vorbereitet.
Nein. Wie schade. Ich könnte jetzt fragen, ob es schon einen Ausblick auf 2026 gibt, wen du da vielleicht schon für Interviews angefragt hast oder schon gescheduled hast.
Natürlich gibt es da schon Sachen. Es sind schon ein paar Sachen aufgenommen. Wir starten, habe ich glaube ich vorhin auch schon gesagt, mit Auf der Couch mit Sarah von Snow White Blood.
Die wieder Stimme hatte.
Ja. Das musste verschoben werden, genau. Außerdem gibt es ein Interview mit JBO tatsächlich.
Oh.
Zur Veröffentlichung des neuen Albums House of the Rising Fun mit Vito C. Oh. Weil er war derjenige, der meinte, naja, eigentlich muss man jetzt ja sagen, Interview mit Vito C. von JBO und nicht Interview mit JBO, weil ich bin hier ja alleine. Ich so, ja, okay, dann mach das.
Wo er recht hat, hat er recht. Aber Gott sei Dank ist JBO auch relativ kurz vom Namen her und Vito C. ja auch jetzt nicht.
Ne? Absolut. Und es gibt noch eine Aufnahme mit der Band Wolfskull, aber das dauert noch ein bisschen, bis die erscheint. Weil wir haben im Januar noch so ein paar Dinge vor, glaube ich.
Mhm. Okay, dann bin ich gespannt, was uns in 2026 noch so an Gästen erwartet und ich freue mich auf all die Dinge, die wir beide gemeinsam vorhaben.
Darauf freue ich mich auch und wir hoffen, ihr habt das wirklich an Weihnachten gehört und habt schöne Tage bis hierher gehabt. Auch wenn ihr es nicht an Weihnachten hört, hoffen wir trotzdem, dass ihr schöne Weihnachtstage hattet und wünschen euch dann natürlich noch einen guten Rutsch nach 2026 und kleiner Spoiler, Mike und ich haben so leichte Probleme gehabt, für Album des Monats Dezember Alben zu finden. Und wenn man dann in den Januar 26 guckt, denkt man sich nur, scheiße, wie soll man da denn Wie soll man da denn selektieren, worüber man sprechen möchte? Also,
ja, aber so viel sind das jetzt auch nicht.
Aber schon in Relation, denkt man, hätten nicht ein paar davon im Dezember erscheinen können.
Ja.
Es kommt immer auf das Klientel an. Also ich finde zum Beispiel unwahrscheinlich cool, es gibt was von JBO, es gibt was von Alter Bridge. Zwei Sachen, wo du direkt wahrscheinlich sagst,
ja. Alter Bridge, ja. Die können es ja, aber naja. Mehr dazu im Februar.
Und wie üblich, unsere neue Standardverabschiedung. Ich habe sie mir gemerkt. We are loud und stark und hart und schnell. If you don't like us, go to hell. Und you ate my hero.
You ate my hero, yeah.
And it was tasty.
It was very tasty.
Und der war nicht echt. Ciao, Leute.
Tschüss.